Das Klingeln nach der sechsten Stunde kam immer einer Erlösung gleich. So war es auch heute gewesen. Philipp konnte die Schule nicht ausstehen. Aber er liebte die Geschichtsstunden. Und nicht nur deswegen, weil er in diesem Fach bereits außergewöhnliches Vorwissen mitbrachte. Ihm stellten sich beim Nachvollziehen historischer Gegebenheiten und Zusammenhänge die Grundfragen des Menschseins. Wer sind wir? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was sollen wir tun? Allerdings waren das Gedanken, die ihm ebenso in Andrews Bibliothek begegneten, und dort störte kein Pausenklingeln seine Überlegungen. Dort unterbrach ihn niemand, wenn er einen ganzen Tag lang über einer Fragestellung brütete. Philipp war überzeugt davon, dass ein Zehntklässler Besseres zu tun hatte, als herumzusitzen und immer wieder nur zu beweisen, was längst bewiesen war, dass man das Lesen, Schreiben, Rechnen, Lernen und Mitdenken beherrschte. Gut, er nahm auch eine ganze Menge aus dem Unterricht mit für sein Leben. Aber diese Umwandlung geschah eben nicht im muffigen alten Trakt seiner Lehranstalt und auch nicht im gerade angebauten modernen Flügel, der trotz seiner Klarheit und Sterilität in Philipp ein Gefühl der Einsamkeit hinterließ. Die Verwandlung des Gelernten ins Leben geschah in seinem Kopf, und zwar häufig auf dem Heimweg, so wie jetzt. Philipp spürte, dass ihm die Gedanken, die seinen Kopf in unendlicher Größe umwahren, gut taten. Und er sehnte sich nach der Kühle seines Lieblingsortes, der Bibliothek, um dieses Große, in dem Gefühl und Wissen vereint waren, mit seinem Freund zu teilen, dem Bibliothekar. Es war eine ganz besondere Bibliothek. Sie lag in einem kleinen Park neben einem großen Sanatorium, an dem Philipp gerade vorbeigelaufen war, um auf das hölzerne Portal des Herrenhauses zuzusteuern. Es hieß, der Bibliothekar habe sie seinerzeit selbst hier untergebracht, in dem großen alten Gebäude, das so gut dazu passte, dass sich hier Werke aus aller Herren Länder und vielen, vielen Jahrhunderten befanden und bereitstanden, um ihre Geheimnisse zu teilen. Das war sein Werk. Andrew hatte alle diese Bücher gelesen und für würdig befunden, an diesen Ort in die Gesellschaft anderer Bücher und damit unterschiedlicher Sichtweisen auf dieselbe unumstößliche Wahrheit verbracht zu werden. Aber der Bibliothekar hatte noch ganz andere Qualitäten. Es war nicht nur so, dass er die Geschichten aus den Büchern kannte, nein, er konnte sie wiedergeben, als sei er dabei gewesen, als sie sich zutrugen. Auch bei Geschichten, die so eben niemals geschehen waren. Er war nicht nur ein Märchenerzähler, er war ein Geschichtenerzähler, und für Philipp war er ein Mutmach-Geschichtenerzähler. In Gedanken strichen Philipps Hände wie immer zärtlich über die alten und neuen Folianten, die Faksimiles und in einem separaten Raum über die wenigen Originale, die es dem Bibliothekar gelungen war, hierher holen zu dürfen. Die ernsthafte, zugleich aber freie Atmosphäre vermittelte Philipp die Möglichkeit, täglich geistig zu wachsen und dabei doch mit beiden Beinen im Boden verwurzelt zu bleiben. Wie immer verharrte er besonders in der Mittelalterabteilung. Chrétien de Troyes, Le Chevalier de la Charette, Wolfram von Eschenbach, Parzival, Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales. Er liebte es. Aber auch die Antike faszinierte ihn. Er hätte gern die Schriften aus der Bibliothek von Alexandria gesehen, das gesamte Wissen der damals Europa, Asien und Afrika bekannten Welt. Im Laufe der Jahre hatte Andrew Philipp praktisch jedes Buch in seiner Bibliothek nahegebracht. Entweder hatte er Philipp in Ruhe durch die Regale stöbern und ein Werk seiner Wahl herausnehmen lassen, auch aus der Faksimile-Abteilung, gelegentlich sogar von den Originalen, oder er hatte Philipp Bücher empfohlen, von denen er überzeugt war, dass sie Philipp nützlich sein könnten. Ab und an hatte er Philipp im Vorhinein Hinweise zum Inhalt der Werke gegeben, und gelegentlich setzte er sich während des Lesens oder bei der Rückgabe eines Buches zu Philipp und unterhielt sich über das Erfahrene. Philipp liebte diese Momente, ja manchmal Stunden, in denen er neu erworbenes Wissen mit seinem Mentor teilte und oft zugleich an dessen großem Wissensschatz teilhaben durfte. Ja, Fakten, Zusammenhänge und Informationen über Gedankenwelten fand man in der Bibliothek im Überfluss. Philipp schmunzelte, wenn er daran dachte, dass er für diese Aspekte des Lernens keiner Schule und keines anderen Lehrers bedurfte. Einen großen Teil seiner Bildung verdankte er den Büchern und Andrew. Weisheit allerdings, die Frucht der Bildung, hatte sein Mentor ihn nicht lehren können. Diese Qualität konnte sich nur in Philipp selbst entfalten. Manchmal bereitete ihm das Sorge. Er wusste, dass Andrew ihn in das Sortiersystem der Bibliothek eingeführt hatte, weil er ihn eines Tages zu seinem Nachfolger erklären wollte. Aber wie um alles in der Welt sollte er nur in so große Fußstapfen treten wie diejenigen, die Andrew hinterlassen würde? Andrew hatte ihn alles über jene Zeit gelehrt, die er seine Lieblingsjahrhunderte nannte, wenngleich ihm und damit auch Philipp sehr wohl bewusst war, dass das Hochmittelalter mit Pest, Hungersnöten, Kriegen, Kreuzzügen und einer riesigen Schere zwischen Arm und Reich weit davon entfernt war, als paradiesisch bezeichnet werden zu können. Allerdings, und das hatte Philipp ebenso von Andrew gelernt, allerdings war die Welt zu diesem Zeitpunkt noch nicht bis in die Alltagswelt hinein zersplittert gewesen. Es gab große Gebiete, die aus eher weniger nachvollziehbaren Gründen einander feindselig gegenüberstanden, aber insgesamt war die Weltanschauung einheitlich. Es gab einen Gott, wie auch immer man ihn nannte. Auf ihn musste man hören, und in seinen Händen lag die Welt, nicht in den Händen der Menschen. Manchmal dachte Philipp, dass ein bisschen von dieser Weltsicht seiner eigenen Zeit durchaus gut tun könnte, selbst wenn man ihn ob dieses Vorschlages als mittelalterlich bezeichnen könnte. Und Andrew sah das offenkundig genauso. Trotz seines Wissens um Armut im Mittelalter wollte es Philipp aufgrund seiner Lektüre scheinen, als sei zumindest vor dem Aufkommen der ersten Bankhäuser und bevor die Hanse riesig wurde, die Welt kleinräumiger und damit ökonomisch stabiler gewesen als heute. Die Menschen befanden sich innerhalb ihrer begrenzten Örtlichkeiten, sie konnten nicht einfach ins Flugzeug steigen und sich in anderen Teilen des Globus in einem Hotel einmieten. Aber sie kannten ihre Welt, die klare Regeln bot, selbst wenn diese Regeln bei Fürsten auch bedeuten konnten, dass der Brutalere und Mächtigere schlicht tun konnte, was er wollte. Aber die Vertrautheit und Zuverlässigkeit dieser Lebensräume erschien Philipp unermesslich anziehender als die vollständig verwirtschaftlichten Lagerplätze für Human Resources, die er in seiner eigenen Zeit vorfand. Manchmal musste Philipp sich eingestehen, dass er sich für Augenblicke lieber im Mittelalter aufhalten würde, als in seinem eigenen Jahrhundert. Er sehnte sich nach Berührung, nach echter menschlicher Begegnung, nach Zeit füreinander und emotionaler Tiefe. Er sehnte sich nach Berührung wie ein kleines Kind. Und wie Kinder, das hatte Philipp aus dem geschlossen, was er über die spontane Feierfähigkeit der Menschen im Mittelalter gelernt hatte, wie Kinder mussten die Menschen damals gewesen sein. Gab es schlimme Zeiten durchzustehen, vertrauten sie auf Gott. Gab es etwas zu feiern, dankten sie Gott und feierten spontan mit ausgelassener Fröhlichkeit. Und ging ihr Weg zu Ende, standen sie auf dem festen Glaubensfundament, das sie durch ihr ganzes Leben getragen hatte. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. So musste es gewesen sein, davon war Philipp überzeugt. Auch wenn ihm die Einzigartigkeit jedes Menschen bewusst war und Verallgemeinerungen mit Vorsicht zu genießen waren. Er fand die Vorstellung äußerst willkommen heißend, dass der Glaube damals von so vielen Menschen getragen worden war, dass nur wenige oder vielleicht sogar überhaupt keine Zweifel aufkommen konnten. Philipp hielt es nicht für gefährlich oder gar für eine Täuschung, dass es kaum Alternativen gab, sondern für einen inhaltlichen Gewinn. Das Einzige, was er sich wünschen würde, wenn er in dieser Zeit leben würde, das dachte er oft, wäre, dass die Verehrer seines Gottes aus anderen Religionen nicht für ihre Weise, den Allmächtigen zu ehren, zu Feinden Gottes erklärt wurden. Das war in Philipps Augen absolut absurd. Liebe, dachte er. Liebe wäre, wie so oft, auch in diesem Fall eine Lösung. Liebe war die einzige Macht, die sogar über dem Gesetz stand. Sie und ihre Geschwister, Gnade, Verzeihung und wie sie alle heißen mochten. Insbesondere im Vergleich mit der Spätantike fand er, dass die angeblich dunklen Jahrhunderte der Zwischenzeit, wie man das Mittelalter manchmal nannte, durch die Verbreitung der christlichen Idee der Nächstenliebe in Verbindung mit der Liebe zu den Feinden, mochte sie im Einzelnen auch noch so sehr mit Füßen getreten worden sein, deutlich besser abschnitten als das klare, aber bestimmten Gruppierungen gegenüber gnadenlose römische Gesetz. Hospitäler standen im Mittelalter jedem offen, das hatte Philipp gelesen, und das war in seinen Augen ein großer ethischer Schritt nach vorn. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das Doppelgebot der Liebe hatte den Sohn der Schulleiterin in den letzten Wochen und Monaten selbst für seine Verhältnisse sehr stark beschäftigt. Liebe deinen Nächsten, dir gleich. Wer war sein Nächster? Jeder, der ihm begegnete, und damit auch Andrew. Im staubig klaren Schein der Nachmittagssonne verlangsamte Philipp seine Schritte, er hielt inne und zog einen Zettel aus der Tasche seiner Jeans. Das Gedicht, das sich darauf fand, hatte ihn noch mehr beschäftigt als das Liebesgebot. Er war darauf gestoßen, als er in der Faksimile-Abteilung der Bibliothek vorsichtig einen ledergebundenen Kodex aus dem Regal genommen hatte, um zu sehen, welchen Inhalts er war. Denn bei diesem Manöver war ihm eine mehrfach überschriebene Seite aufgefallen, deren oberste Schicht eindeutig in Andrews Handschrift verfasst war. Das war nun wirklich alles andere als ein normales Palimpsest, hatte Philipp gedacht. Und er hatte das Gedicht abgeschrieben. Er konnte nicht sagen, weshalb, aber ihn hatte sofort mit seltener Wucht der Gedanke ausgefüllt, dass die Verse mit Andrews Vergangenheit zusammenhingen. Und damit auch mit dem, was er, Philipp, heute Abend aus dem Mund seines Freundes erfahren würde. Seines Nächsten. Du kommst nach Haus, nach langen Tagesmühen. Sitzt an des Hauses reich gedeckter Tafel, genießt den Eintopf oder die Pastete, berichtest von der Arbeit auf dem Feld und alle sagen, nein, du warst nicht dort.